DW Menschen und Märkte.
Elektromobilität. Chinas E-Auto-Hype kühlt merklich ab. Deutsche Bank. Geschenke für Zugang zu Mächtigen in China. Arbeitskampf bei GM. Streik hat historisches Ausmaß. Und Videoplattformen. Kampf der Giganten. Das sind unsere Themen heute. Am Mikrofon begrüßt Sie Klaus Ulrich. In China werden zwar immer noch fast 8-mal so viele Neuwagen verkauft wie in Deutschland, doch die Zahl der Verkäufe geht zurück. Besonders drastisch sinkt in China die Nachfrage nach Elektroautos. Das bekommen vor allem die viel zitierten chinesischen E-Auto-Start-ups zu spüren. Steffen Wurzel berichtet.
Immer noch werden in China richtig viele Autos verkauft, rund 8-mal so viele wie in Deutschland. Etwa 1,9 Millionen Pkw waren es in China im September. Rechnet man leichte Lieferwagen und kleine Busse dazu, sind es sogar fast 2,3 Millionen. Doch entscheidend ist der Trend und der weist für den Autoabsatz in China klar nach unten. Im September brach die Zahl der verkauften Neuwagen im Vergleich zum Vorjahr um fast 6,5% ein. Der Autoabsatz in China geht kontinuierlich zurück, sagt der unabhängige Autobranchenanalyst Zhongshi. Monat für Monat geht es bergab. Die Situation ist wirklich nicht gut. Besonders drastisch ist die Situation bei den reinen Privatautos. Das hat zum einen zu tun mit der generellen Situation der Wirtschaft in China, aber auch mit dem sich wandelnden Verbrauchervertrauen. Der September war für Chinas Automarkt der 15. Negativmonat in Folge. Chinas Autoindustrieverband CAAM versuchte gestern zwar, den Zahlen irgendetwas Positives abzugewinnen, doch unterm Strich musste CAAM-Sprecher Xu Haidong bei einer Pressekonferenz in Peking eingestehen: Ganz allgemein gibt es auf Chinas Automarkt noch keine Zeichen der Besserung. Besonders drastisch geht in China die Zahl der neu verkauften Elektroautos und Plug-in-Hybridwagen zurück. Hier verzeichneten die Hersteller im September ein rekordverdächtiges Minus von fast 35%. Und das habe vor allem einen Grund, sagt Autobranchenanalyst Zhongshi. In China ist die Elektromobilität einzig und allein groß geworden durch die gezielte Förderung der Branche durch die Regierung und durch massive Subventionen. Chinas E-Automarkt ist kein Produkt der Marktwirtschaft und hat auch nichts mit Angebot und Nachfrage zu tun. Von einem, Zitat, fehlerhaften Konstrukt aus Planwirtschaft und Subventionen spricht der Autoexperte. Sobald die Regierung die Förderung zurückfahre, breche die Nachfrage auf Chinas E-Automarkt Markt ein. Und genau das sei gerade zu erleben, sagt er. Besonders deutlich zu spüren bekommen die sinkende Nachfrage nach E-Autos die chinesischen Hersteller. Das Shanghaier E-Auto-Startup NIO zum Beispiel. Das Unternehmen präsentiert seine Elektro-SUVs in trendig schicken Showrooms, zum Beispiel hier im Eingangsbereich des 632 Meter hohen Shanghai Towers, dem höchsten Gebäude Chinas. Von Krisenstimmung ist hier nichts zu spüren. Doch allein im zweiten Quartal des Jahres machte das Unternehmen umgerechnet fast 450 Millionen Euro Verlust. Weltweit hat NIO seit Jahresbeginn tausende Mitarbeiter entlassen. Der Börsenkurs des in New York gelisteten Konzerns brach in den vergangenen 12 Monaten um 80% ein. Wenn ein Hersteller wie NIO 150.000 bis 200.000 Autos pro Jahr ausliefern könnte, dann wäre alles in Ordnung. Aber NIO bewegt sich bei rund 10.000 ausgelieferten Neuwagen. Das stellt Investoren auf eine wirklich harte Geduldsprobe. Jahr für Jahr wird hier eine Menge Kapital benötigt. Wir sprechen von umgerechnet bis zu 1 Milliarde Euro. Wenn dieser Kapitalzufluss versiegt, dann ist es sehr schnell vorbei.
Ein Beitrag von Steffen Wurzel aus Shanghai. Die Deutsche Bank war einmal das deutsche Geldhaus und hatte einen vorzüglichen Ruf. Doch in den vergangenen Jahren wurden immer neue Geschäftspraktiken öffentlich, die zumindest zweifelhaft waren, teilweise auch eindeutig illegal. Interne Dokumente der Bank zeigen jetzt, dass auch bei Geschäften in China nicht alles sauber gelaufen ist. Nach gemeinsamen Recherchen von WDR, Süddeutscher Zeitung und New York Times soll die Bank dort jahrelang ein System von Zuwendungen, Geschenken und Beraterzahlungen aufrechterhalten haben. offenbar mit dem Ziel, Zugang zu einflussreichen chinesischen Parteikadern und Managern zu bekommen. Arne Hell und Petra Blum berichten.
Für einen Global Player wie die Deutsche Bank war Anfang des neuen Jahrtausends klar, China ist der Zukunftsmarkt, auf dem man Fuß fassen muss. Der neue starke Mann der Bank ist damals der Schweizer Josef Ackermann. Kurz vor seinem offiziellen Start als Vorstandschef trifft Ackermann sich im Jahr 2002 mit dem chinesischen Präsidenten Jiang Zemin in Peking. Doch offenbar war dieses Treffen nicht nur Ackermanns guten Kontakten zu verdanken. Die internen Unterlagen, die WDR und Süddeutsche Zeitungen zusammen mit der New York Times ausgewertet haben, deuten darauf hin, es floss Geld. $100.000 soll die Deutsche Bank an eine unbekannte Beraterfirma überwiesen haben. Aussagen von Bankmitarbeitern legen nahe, das Geld soll für das Treffen mit dem chinesischen Präsidenten bezahlt worden sein. Ackermann selbst sagt dazu auf Anfrage, er habe von solchen Zahlungen nichts gewusst. Die Deutsche Bank erklärte, man habe im Zusammenhang mit den China-Geschäften Richtlinien und Kontrollen verbessert und Gegenmaßnahmen ergriffen, da wo es Schwachstellen gab. Im Jahr 2014 ließ die Bank die Praktiken intern untersuchen.
Krass ist, wie viele Menschen Bescheid wussten, dass da gegen interne Vorgaben verstoßen worden ist und dass es trotzdem möglich war.
Wundert sich der frühere Bundestagsabgeordnete Gerhard Schick, heute Chef der Organisation Finanzwende.
Eigentlich würde man ja denken, wenn es klare Vorgaben in einer Bank gibt, dass es dann schwierig ist, dass da so viele Menschen dagegen verstoßen.
Die internen Berichte zeigen, wie ein hochrangiger Manager der Deutschen Bank in China offenbar ein ganzes System von zweifelhaften Zuwendungen etablierte. Zum Beispiel soll er Geschenke verteilt haben, etwa an Manager in staatlichen Unternehmen und hohe Politiker. Kristallfiguren für 15.000 Euro, Designertäschchen und Stereoanlagen für mehrere tausend Euro. Außerdem vergab die Bank Jobs in China und Hongkong. Eingestellt wurden mehr als 200 sogenannte Prinzlinge, also Verwandte von einflussreichen Chinesen. Und das, obwohl Mitarbeitern der Bank laut der Unterlagen klar war, dass viele dieser Bewerber nicht qualifiziert für die Arbeit waren.
Geschenke an Beamte sind typische Sachverhalte der Bestechung im öffentlich-rechtlichen Verkehr. So ist natürlich auch die Anstellung eines Kindes nichts anderes wie ein solches Geschenk,
sagt der frühere Stuttgarter Staatsanwalt Hans Richter. Er hat jahrelang im Bereich Wirtschaftskriminalität ermittelt. Seine Einschätzung zur Einstellungspraxis der Deutschen Bank in China.
Nach Ihrer Schilderung ergibt sich aus meiner Würdigung dieser Tatsachen, dass der Verdacht einer Bestechung vorliegt.
Offenbar versprach man sich in der Bank Gegenleistungen für die Einstellungen. In einem internen Bericht heißt es, dass es einen Zusammenhang zu Geschäften im Wert von hunderten Millionen Dollar gab. Seit 2014 ermittelte die US-Börsenaufsicht deswegen gegen die Deutsche Bank und verhängte im August dieses Jahres ein Bußgeld von $16 Millionen.
Ich frage mich, warum sehe ich, dass eine amerikanische Behörde ermittelt bei problematischen Geschäften der Deutschen Bank in China und ich in Deutschland keine entsprechenden Aktivitäten wahrnehmen kann. Ich glaube, da müssen die deutschen Behörden noch mal richtig nachlegen.
Kritisiert Gerhard Schick von der Organisation Finanzwende. Die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, war seit 2014 über die Ermittlungen in den USA informiert. Bei der zuständigen Staatsanwaltschaft in Frankfurt hat es jedoch nie ein Ermittlungsverfahren gegeben. Jetzt, 5 Jahre später, sind mögliche Straftaten wahrscheinlich verjährt.
So viel von Arne Hell und Petra Blum. In den USA wird eher selten gestreikt, zumal die Gewerkschaften in den Vereinigten Staaten enorm an Einfluss verloren haben. Umso bemerkenswerter, was derzeit beim größten US-Autohersteller General Motors passiert oder genauer gesagt nicht passiert. Durch einen Streik der Autogewerkschaft stehen bereits seit einem Monat die Räder in allen US-Werken von General Motors still. Martin Ganselmeier.
Es ist der erste Streik bei General Motors seit 12 Jahren und er ist jetzt schon der längste Streik in der amerikanischen Autoindustrie seit 1970. Fast 50.000 GM-Arbeiter streiken seit Mitte September. Jeden Tag protestieren sie vor den Autofabriken, so wie James Cotton in Detroit. Auch die Arbeiter müssten endlich von Rekordgewinnen bei GM profitieren, sagt Cotton im Sender PBS. Vor einigen Jahren haben wir viel aufgegeben, um dieses Unternehmen zu retten. Jetzt verdient GM mehr als je zuvor. Jetzt sollten sie etwas für uns tun, auch wegen der gestiegenen Lebenshaltungskosten. Als General Motors vor 10 Jahren am Boden lag, wurden die Stundenlöhne auf $28 gekappt. 10 Jahre später sind es nur $2 mehr, trotz der Milliardengewinne von GM in den vergangenen Jahren. Doch die Streikenden wollen auch, dass GM mehr Zeitarbeiter übernimmt und ihnen gleiche Löhne für gleiche Arbeit zahlt. Die wohl wichtigste Forderung aber ist eine neue Perspektive für die 4 kürzlich geschlossenen GM-Werke in Michigan, Ohio und Baltimore. GM will nur 2 von ihnen am Leben erhalten. In Detroit soll ein Elektro-Pickup-Truck entstehen und Lordstown, Ohio soll ein Batteriewerk bekommen. Die Autogewerkschaft ist zu Recht skeptisch, meint Autoexpertin Mickey Maynard aus Michigan. GM, Ford und Chrysler sehen die Zukunft in Elektroautos und selbstfahrenden Autos. Sein Geld verdient GM aber mit großen SUV- und Pickup-Trucks, die sehr profitabel sind. Mehr als die Hälfte aller Autos in den USA sind mittlerweile SUV- oder Pickup-Trucks. Deren Produktion hat GM aus Kostengründen zunehmend nach Mexiko verlagert. Die Autogewerkschaft will, ähnlich wie US-Präsident Trump, dass auch in US-Werken wieder mehr SUV und Trucks gebaut werden. Denn die bisherigen Elektroautos von GM floppten meist, wie zuletzt der Chevy Volt. Doch eine Rückverlagerung kommt für die Unternehmensleitung nicht in Frage. GM habe immer noch deutlich höhere Lohnkosten als japanische und deutsche Autohersteller in den USA. In deren Werken im Süden der USA ist die Autogewerkschaft UAW nicht vertreten. Doch auch im Norden der USA sind die Gewerkschaften auf dem Rückzug. Die UAW hat heute nur noch ein Zehntel der Mitglieder wie im Rekordjahr 1978. Damals gab es 550.000 Gewerkschaftsmitglieder, heute sind es nur noch gut 50.000. Auch das erklärt, warum die Autogewerkschaft unbedingt Erfolge braucht. Ihren Mitgliedern zahlt sie als Entschädigung für entgangene Löhne $250 pro Woche. Für viele reicht das kaum, um über die Runden zu kommen. Und so wächst der Druck, sich mit der Unternehmensleitung zu einigen. Doch auch General Motors kostet jeder Streiktag $80 Millionen. Die Gesamtkosten des längsten Streiks seit fast 50 Jahren belaufen sich mittlerweile auf umgerechnet mehr als 1 Milliarde Euro.
Martin Ganselmeier aus Washington. Es ist zwar eine Binsenweisheit, aber Content is King, der Inhalt ist der König. Das scheint auch der Leitspruch der großen Videoplattformen wie Amazon Prime oder Netflix in den USA zu sein. Nur wer über exklusive Inhalte verfügt, kann sich von der Konkurrenz absetzen. Und das ist nötig, denn sowohl in den USA als auch in Europa wächst der Druck. Aus dem nahe San Francisco gelegenen Silicon Valley berichtet Markus Schuler.
Für das Online-Kaufhaus Amazon ist die Videoplattform Prime Video ein wichtiger Baustein, um neue Kunden zu gewinnen. Amazon-Chef Jeff Bezos sagt, wenn wir einen TV-Preis gewinnen, verkaufen wir auch mehr Schuhe.
From a business point of view for us, we get to monetize that content in a very unusual way, because when we win a Golden Globe, it helps us sell more shoes.
Fast 5 Milliarden Euro gibt Amazon im Jahr für neue Inhalte aus. Das geht aus internen Dokumenten hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegen. Wer Erfolgsserien wie Jack Ryan oder The Man in the High Castle sehen will, der zahlt in den USA $99 oder 69 Euro in Deutschland pro Jahr. Der Clou: Artikel aus dem Online-Shop werden versandkostenfrei geliefert. Auf genau diese Kombination setzt Amazon. Attraktive Serien und Spielfilme sollen den Zuschauer zum Bestellkunden auch für das Online-Kaufhaus machen. Erfolgreiche Serien bei Amazon haben zwischen 10 und 15 Millionen Zuschauer. Insgesamt kommt das Online-Kaufhaus nach eigenen Angaben auf mehr als 100 Millionen Prime-Mitglieder weltweit. Apple TV Plus verfolgt ein ähnliches Geschäftsmodell. Das neue Streaming-Angebot, das am 1. November startet, soll als Kundenbindungsinstrument dienen. Wer ein Apple-Gerät kauft, bekommt ein Jahr lang die Plus-Mitgliedschaft des Videostreaming-Dienstes hinterhergeworfen. Der Konzern aus Cupertino im Silicon Valley geht dabei mit einem Kampfpreis von 5 Euro pro Monat in den Markt. Die Analystin Carolina Milanesi meint,
It's not about
Als Kunde muss man da nicht lange überlegen. Ich muss mich nicht entscheiden, ob ich jetzt Netflix oder Hulu abonniere oder Disney oder Apple. Die Kosten sind so niedrig, da muss man sich keine großen Gedanken machen. Apple TV Plus hat noch einen großen Nachteil. Es wird nur mit 9 selbstproduzierten Programmen starten. Die Auswahl ist verglichen mit der Konkurrenz also extrem klein. Dafür hat Apple mit seinen Milliarden Kunden weltweit eine bereits bestehende Basis. Analysten sehen das Angebot langfristig als sehr ausbaufähig an. Ein weiterer Neuzugang ist der Unterhaltungskonzern Disney. Er startet 11 Tage nach Apple in den USA mit seiner Plattform Disney Plus. Lange Zeit hat das Unternehmen aus Hollywood vom Spielfeldrand das Geschehen beobachtet. Es hat seine Serien und Spielfilme an Plattformen wie Netflix lizenziert. Damit ist jetzt Schluss. Disney-Chef Bob Iger vor wenigen Wochen bei CNN. Wir müssen relevant bleiben, wir müssen auf den modernen Plattformen sein. Am wichtigsten aus Nutzersicht ist, dass der Nutzer Zugriff auf seine Inhalte hat. Vorteil von Disney: Es sitzt auf einer riesigen Bibliothek von hochklassigen Produktionen, die oft über viele Jahrzehnte zurückreichen. Das Unternehmen wird mit einem Niedrigpreis von knapp $7 pro Monat in den US-Markt einsteigen. Nach Deutschland soll der Dienst vermutlich erst im nächsten Jahr kommen. Zurück bleibt Netflix. Die vergangenen 5 Jahre war Netflix aus Los Gatos im Silicon Valley der große Star im kommerziellen Streaming-Geschäft. 12 Milliarden Dollar buttert das Unternehmen nach unbestätigten Meldungen jedes Jahr in die Produktion eigener Inhalte. Allein im vergangenen halben Jahr ist der Wert der Netflix-Aktie aber um 30% geschrumpft. Der Grund? Die neue Konkurrenz aus Disney, Apple und anderen. Netflix kommt weltweit auf 152 Millionen zahlende Mitglieder. Zwischen 8 und 16 Euro kostet in Deutschland ein Monatsabo. Damit ist der Dienst mit am teuersten. Von allen Plattformen scheint Netflix die krisenanfälligste zu sein. Denn alle anderen Mitbewerber haben weitere Standbeine am Markt. Netflix nicht.
Markus Schuler aus dem Silicon Valley war das. Und das war es auch mal wieder für heute in unserem Podcast. Im Namen des ganzen Teams bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich bin Klaus Ulrich. Tschüss und machen Sie es gut.
Das war ein Podcast der DW.